Ja, moin da draußen. Herzlich willkommen zurück beim Wellenlänge Surf Podcast. Sowohl bei Fabi als auch bei mir steht eine kleine Urlaubszeit an. Und daher haben wir so ein bisschen versucht, Folgen vorzuproduzieren. Eine fehlt nur noch. Und da ich auf die Schnelle keinen Interviewgast gefunden habe, bauen wir heute so eine kleine Zwischenfolge ein. Was ganz nützlich ist, weil wir in dem Zusammenhang nochmal auf die letzte Folge zurückkommen können, wo es einiges an Feedback kam und wo so ein paar Kontroversen entstanden sind rund ums Thema Retreat, ums Thema Coaching und ums Thema Vermarktung im Surfen. Dementsprechend kommen wir heute nochmal auf dieses Thema zurück und gehen gleich nochmal so ein bisschen allgemein aufs Thema Surf-Hype ein. Ich war davon ausgegangen, dass wir so eine 20 bis 30 Minuten Zwischenfolge machen. Am Ende erzählen wir doch wieder eine knappe Stunde und sind von einem ins andere gekommen. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß dabei. Ach, Fabi, schön in Urlaub jetzt, ne? Ordentlich surfen auf Sardinien, würde ich sagen, 3 Wochen. Hast du schon richtig Bock? Bist du am Brennen oder was?
Schwieriges Thema. ganz schwieriges Thema, Benny. Ich habe leider heute Morgen zu viel Zeit im Bett gehabt und habe den Forecast gecheckt. Und seitdem ist meine Laune im Keller.
Total flat oder wie es aussieht?
Ah, es ist extrem flat. Also ich habe ja eigentlich gehofft, weil wir ja über Livorno fahren und somit ja durch ganz Ligurien einmal durch müssen, dass ich irgendwo noch so ein Verrat... ich habe keinen Spot gedroppt. hoppla. irgendwo da an der Küste noch reinhüpfen kann. Ich glaube, den Spot, den ich gerade fast ausgesprochen hätte, den kennt man, den findet man ganz einfach sogar, glaube ich.
Gut, dann beepe ich ihn jetzt nicht.
Nee, ich glaube nicht. es fehlt ja auch noch ein Teil des Wortes. Aber ja, dem schaut schon mal sehr schlecht aus. Und dann habe ich mal so geschaut, so insgesamt einfach auf die Swell-Map. Ich habe jetzt gar keine spezifischen Spots, die ich vorhatte zu sehen, rein. Das ist einfach rund um die Insel Zero Swell bis, ich glaube, Donnerstag oder Freitag der ersten Woche. Mhm. Da kommt dann ein geiler Swell, aber an eine Ecke, die ich eigentlich gar nicht surfen wollte. Quasi der Swell kommt also aktuell über so Tunesien und was das alles da unten ist her.
Ja, ja.
Und der zieht sich quasi um die Ostseite der Insel.
Ah, okay,
also quasi ja. die zum Land hingeneigte. Und ich kann mir halt vorstellen, dass da die Tiefe vom Meer nicht so tief ist. Die Tiefe vom Meer nicht so tief. Naja, die Meerestiefe nicht ausreichend tief genug. Ja. Da sind immer viele Tiefs drin. Wie kann man das sagen ohne viel Tief? Naja, und dass deswegen halt der Swell dann eh nicht so geil durchkommt. Ich habe da schon so ein bisschen was ausgelotet. Tatsächlich beobachte ich schon seit einer Weile mal ein paar Webcams und habe da schon ein paar Spots gesehen, wo ich auch schon Surfer im Wasser gesehen habe bei Webcams. Aber das war jetzt nicht das, auf das ich aus war. Aber ich hoffe ja, dass auf zumindest dann in der zweiten Woche der Wind sich irgendwie ein bisschen nicer verhält. Aber
schauen wir mal. Wäre jetzt so meine Frage gewesen. Das ist ja eigentlich, es ist ja auf so Sardinien, wie ich es in Erinnerung habe, viel diese Phänomene, also vor allen Dingen der Mistral, glaube ich, der dann reinhaut. Und ist der denn so verbindlich vorhersagbar? Ich habe immer so in Erinnerung, dass der doch auch aber immer relativ spontan mal einsetzt und man dann schnell sein muss und nicht unbedingt so lange vorplanen kann. Oder liege ich da falsch?
Ich kann ja nur von Ligurien sprechen, aber es sind ja meistens die gleichen Swells, die da gegenseitig ankommen.
Mhm.
Tatsächlich, die Forecasts passen da ziemlich geil. Also oft, wenn ich eine Woche vorher gesehen habe, da ballert's, dann hat's einen Tag links, rechts auf jeden Fall geballert. Also links, rechts auf dem Forecast, also einen Tag vorher oder nachher. von dem her habe ich jetzt so die Erfahrung, dass es auf jeden Fall wenn Wind angesagt ist, wird auf jeden Fall noch mehr Wind, kann mehr Wind werden. Sowas tritt schon ein, dass dann auch vielleicht mal an einem Tag, wo weniger angesagt ist, deutlich mehr ankommt.
Aber wenn gar kein Wind angesagt ist, dann eher...
Wenn dermaßen flat angesagt ist, hatte ich selten bis nie, dass was passiert, außer ein paar Ausläufe. Ja. Aber die sind ja wieder nach Windperioden. Also ich hatte schon Glück, dass die Ausläufer sich über ein paar Tage ziehen. Dass man quasi so, selbst wenn der Swell am Sterben ist, irgendwie, dass tatsächlich irgendwie 2 Tage später noch irgendwo Longboardwellen ankommen. So, das Glück hatte ich schon. Schwer zum sagen, ich kenne da Sardinien auch zu schlecht, muss ich halt auch zugeben. Sardinien kriegt auf jeden Fall mehr Swell ab wie Ligurien. Aber
ich gucke gerade, ne, wenn ich jetzt auch vergleiche mit Korsika, gerade die Ostseite, also Korsika war ja auch die Westseite, die schon recht verbindlich und viel abkriegt, die Ostseite eher selten. Und da liegt ja Sardinien auch noch mal das Stückchen südlicher weiter im Meer. Von daher würde ich da ja größere Chancen jetzt sehen, als für mich da im Sommer auf Korsika.
Also ich weiß, dass man da surfen kann, weil ein Kumpel von mir habe ich da schon mal hingeguidet, weil der meinte so, ey, du bist ja so ein alter Forecast-Hase, ich bin auf Sardinien, ich bin da seit einer Woche auf dem Trockenen. Magst du nicht mal zumindest so Forecast-mäßig checken, was bei dir, was du meinst, was gehen könnte? Und dann habe ich da so in den Südosten an diese Ecke da, da habe ich was rausgefunden, da habe ich dann so eine Webcam gefunden und habe direkt Surfer irgendwie am Strand entlang laufen sehen mit Foamies. Dann habe ich gemeint, so, okay, also Foamies sind schon mal irgendwie unterwegs, von dem her sind da bestimmt Wellen. Und der ist dann hin und meinte so, ja, man konnte ja so ein bisschen longboarden. Was mir erreichen würde, aber eine Woche ohne Wellen ist krass,
ja,
Alter.
Gut, klar, das ist nicht, gerade jetzt im Herbst, ne, ist das bitter. Wenn ich das im Sommer habe auf Korsika, da war ich drauf eingestellt, ein Stück weit, da konnte ich damit leben. Unter dem Wissen, dass ich ja auch noch eine Woche am Ozean hinterher habe. Aber so im Herbst, das ist schon ein bisschen hart, ja.
Ja, voll. Also ich nehme auf jeden Fall, eigentlich dachte ich, ich nehme nur ein Skateboard mit, aber ich glaube, ich nehme tatsächlich Ersatzdecks noch mit, weil ich das Gefühl habe, das wird ein sehr skateboardlastiger Ausflug dann dadurch.
Aber hey, du hast den Alex in der Hinterhand, ne? Wer weiß, was der dir nicht noch an Geheimtipps geben kann, wo vielleicht aus einem kleinen Swell doch auch noch mal was kommt.
Ja, hoffentlich.
Bringt, ne? Als Longboarder vor allen Dingen. Ist ja,
wir sind auch schon die ganze Zeit in Kontakt, immer wieder mal sporadisch. Er kommt tatsächlich auch ziemlich gleichzeitig wie ich wohl auf Sardinien an, meinte er.
Cool, ja.
Wollte ich gerade sagen, Local Knowledge. Local Knowledge. hoffen, von dem her. Irgendwas wird gehen, aber weniger wie ich wollte, was meine Laune gerade so minimal trübt.
Naja,
aber ich hoffe auf Zufall.
So meine Perspektive ist ja meistens, ich komme an bei kleinen Wellen zum Reinkommen. Und wenn du 3 Wochen da bist,
steigert leider nur.
Zwei. Ja, ich dachte, das waren 3, okay. Na gut, zwei, auch 2 sind super. In der zweiten Woche, da geht's los, nur dann.
ich hoffe mal. Also, Mia wird sich freuen, weil wir dann in die Woche viel irgendwie mit Wanderungen und irgendwie Stadterkundungen verbringen können. Aber mir wäre es lieber, wenn ich eine Morning Session hätte und wir könnten die Wanderung und die Stadterkundung einfach danach machen.
Ja, verstehe ich. bin gespannt, was bei mir in Dänemark gehen wird. Da muss ich ja auch genau gucken, wie ich dann... Das Gute ist, wir haben so gut wie keine Planung diesmal. Wir haben ein cooles Haus mit Sauna und mein Plan ist entweder 2-mal am Tag ins Wasser und danach in eine Sauna oder... ich schnapp mir ein paar kalte Getränke und verlasse diese Sauna gar nicht.
Wo bist du nochmal genau in Dänemark?
Die Ecke Randers oben da im Nordosten.
Ja, also so ein bisschen unter diese Bucht, wo dann
genau wie ich gerade gelernt habe, ist das immer noch Nordsee und noch gar nicht Ostsee, sondern das zählt offiziell zur Ostsee, zur Nordsee, obwohl man sagt, dass in Skagen die Ostsee und die Nordsee zusammenkommen. Aber das stimmt gar nicht. Das sagt man nur, weil es einfacher ist. Es zählt offiziell immer noch zur Nordsee, ist aber so abgeschältert, dass da natürlich kein Groundswell mehr irgendwie reinläuft. Keine Chance, aber Windswell,
da ja, nur Windswell. Ich habe gerade nur spontan mal hier parallel das Handy aufgemacht. Du bist ab Samstag dort, gell?
Ja.
Du könntest sogar Glück haben, du Sack.
Tja. Ich habe noch nicht geguckt, muss ich sagen.
Ey, aber die Westküste von der ist im Forecast. Da schmiedet es die ganze Woche auf jeden Fall hart. Also
werde ich vielleicht doch mal einen Ausflug machen. Ich weiß gar nicht, der Josh ist gerade oben mal wieder in Cold Hawaii, wie immer. Der zieht wahrscheinlich noch um, wie es aussieht, ständig da. Ich habe ihn schon gefragt, ob er denn die nächste Woche auch noch da ist. Das wäre ja ganz nice.
Aber die Westküste schaut krass aus in der Zeit.
Ja, also, mal gucken.
Da könnten ein paar Premium-Sessions sogar echt ein paar Spots laufen, die nicht so oft laufen.
Gut, ja, dann bin ich mal gespannt. Ja, wünschen wir uns allen Glück auf jeden Fall dafür. Und ansonsten, ich habe es schon im Intro kurz gesagt, die Folge ist heute so ein bisschen so ein spontan Lückenbüßer, weil wir so ein Interviewgast kam nicht zustande jetzt für die Zeit, wo wir beide weg sind. Und im Urlaub hatten wir jetzt auch gesagt, da wollen wir jetzt nicht irgendwie podcasten, sondern mal einfach mal digital beiseite treten. Und deshalb heute, ich habe so ein paar Themen, die wir heute auf jeden Fall mal ansprechen können. Unter anderem müssen wir noch mal einmal auf die letzte Folge eingehen, auf die Stammtischfolge mit Lina und Emanuel zum Thema Coaching-Retreats und drumherum. Da gab es ein paar Reaktionen auf jeden Fall, die ich bekommen habe. Ich habe das schon weitergeleitet, ne?
Ja, mein Handy hat irgendwie dauerhaft gebimmelt, ey. Die kam irgendwie wohl alle gleichzeitig, die Reaktion.
So viel waren es dann auch gar nicht, aber auf jeden Fall so ein paar echt prägnante, wie ich fand. Einmal hatte sich der liebe Jan gemeldet und angesprochen, dass er irgendwie die Folge ein bisschen deplatziert fand, weil es ihm so ein bisschen so vorkam wie ein Kuckhausen-Podcast-Diss. Ne? Das war einfach so viel, doch ein bisschen so abfällig drüber geredet haben. Und ich habe mir das dann nochmal angehört auch und dachte, ah ja, ich weiß, was er meint. Er hat zwar selber auch gesagt, ey, ich kenne euch ja auch als Hörer, von daher, ich weiß, dass ihr es nicht so gemeint habt, aber es war so ein bisschen, naja, ging so ein bisschen in eine falsche Richtung seiner Meinung nach. Und das konnte ich irgendein Stück weit auch nachvollziehen, als ich mir nochmal angehört habe.
War natürlich auf jeden Fall nicht als Diss gemeint. Wir würden die zwei netten Kollegen niemals dissen.
Nee, wenn dann im Spaß, wenn wir denen gegenüber sitzen, dann wäre das vielleicht was anderes.
Wir sind ja selber quasi Hörer.
Genau, ja. Ja, auf jeden Fall, der Till selber hatte sich dann auch noch bei mir gemeldet, dass er auch meinte, ey, pass auf, ihr habt da eine ganze Menge besprochen, aber nicht so richtig das, was ich eigentlich meinte. Also, fühlte sich dann auch ein bisschen missverstanden. Er sagt selber, gedisst habe ich mich nicht gefühlt, aber irgendwie trifft es nicht so den Punkt von dem, was ich meinte. Und super lustigerweise, 5 Minuten bevor wir hier dieses Gespräch eröffnet haben, habe ich noch eine Antwort auf meine Reaktion von bekommen. Und er hat uns eine kleine Nachricht geschickt, wie er das jetzt nochmal von sich aus einordnen würde. Und das möchten wir hier gerne einmal einbauen und spielen das hier jetzt einmal schnell ab. Danke, Till, für den O-Ton.
Moin. Jo, Benni. Also als Diss habe ich das natürlich nicht verstanden. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wir werden dargestellt als so zwei Hater, die einfach Retreats oder alles, was mit Surfcoaching zu tun hat, scheiße finden. Und das ist natürlich überhaupt nicht so. Und das habe ich auch nie so gesagt, sondern ich mag es nicht, wenn Worte verwendet werden auf eine Art und Weise, dass sie ihre eigentliche Bedeutung verlieren. Also für mich ist ein Retreat, ne, ich bin aufgewachsen mit einem Mann, langjähriger Freund meiner Mutter, der regelmäßig auf so buddhistische Retreats gegangen ist, weil der halt praktizierender Buddhist war. Und der hat dann halt da 3 Wochen Schweigeretreat gemacht und Meditationsretreat. Hat das Geld gekostet? Ja, natürlich. Irgendwie die Hütte im Wald muss bezahlt werden. Aber das war ja nicht kommerziell ausgerichtet, sondern da ging es wirklich darum, innere Einkehr zu finden, was ja die Bedeutung von Retreat ist. Und irgendwie ein Retreat zu machen, wo man sich 4 Tage zusammensetzt oder 5 und über Business redet und zwischendurch surfen geht, das hat einfach nichts mehr mit einem Retreat zu tun, sondern es ist einfach eine Business-Veranstaltung. Und dann darf man das auch gerne so nennen. Und dasselbe mit Surfen, ja. Wenn ich irgendwie in Köln Surf-Coaching anbiete und dann lasse ich die Leute da irgendwie mit Gummibändern trainieren und ihren Pop-Up verbessern und auf irgendwelchen Holzbrettern balancieren. Alles schön und gut, ja, macht Spaß und soll auch jeder machen, der darauf Bock hat, habe ich überhaupt nichts gegen. Aber wo ist das Surfen? Es steht Surfen drauf, aber es wird nicht gesurft und das ist einfach albern. Das heißt aber nicht, dass ich was gegen Surf-Coaching habe, wenn jemand am Meer ist und sich einen Surfcoach nimmt, um sich zu verbessern. Auch da übrigens, ne? Was soll das bringen, sich eine Woche in ein Surfcamp einzubuchen für fortgeschrittenen Coaching, wo du jeden Tag gefilmt wirst und dir jeden Tag 20 Sachen gesagt werden, die du besser machen kannst. Nimm dir lieber für einen Tag einen Surfcoach, der soll dir sagen, woran du arbeiten sollst. Beispielsweise fahr tiefer runter für deinen Bottom-Turn, leg das Brett weiter aufs Rail und dann übst du mal mindestens eine Woche nur an dieser einen Sache. So, ne? Also meine Kritik ist ja überhaupt nicht an den Sachen selber, sondern dass sie etwas bezeichnen, was sie nicht sind. Das ist mein Problem damit. Ich hoffe, das ist jetzt verständlicher geworden. Und ja, mir hat es nicht so gefallen, dass immer nur so hihihi, ja, die beiden Kuckhauser, die finden das ja alles doof. So ist es ja nicht. Es ist ja durchaus eine nuancierte Betrachtungsweise des Ganzen. So wie ich auch eine nuancierte Betrachtungsweise zu Surfskates habe. Also jemand, der uns nicht kennt, könnte davon ausgehen, finden wir scheiße. Überhaupt nicht. Es ist ein hervorragendes Trainingstool, wird nur häufig falsch vermarktet und falsch benutzt. Weil die Leute versuchen, irgendwie Slides damit zu machen, weil das halt in dem Video cool aussah. Aber das Video hört halt dann bei dem Slide auf und geht über in die nächste Sequenz. Aber wenn du selber den Slide machst auf der Straße, ja, dann stehst du halt dumm da und dein ganzes Momentum ist verloren und es geht nicht mehr weiter. Sondern Ziel sollte sein, einen 180-Grad-Turn zu fahren und mit Geschwindigkeit aus diesem Turn wieder rauszukommen und den nächsten Turn einzuleiten und eben nicht die Rollen, die Haftung verlieren zu lassen. So, ne? Also man kann die Sachen durchaus facettenreich betrachten und Aspekte kritisieren, die man nicht gut findet und andere Aspekte respektieren, mit denen man was anfangen kann. Noch eine letzte Sache, das mit dem Retreat und Surfen ist ja auch wieder so ein Widerspruch in sich. Ich kann keine innere Einkehr haben, wenn ich im Line-Up sitze. Ich bin nicht an einem Ort, wo ich auf mich selbst zurückgeworfen bin. Ich muss aufs Meer reagieren, ich muss auf Wellen reagieren, ich muss auf andere Surfer und Surferinnen reagieren. Ich muss darauf reagieren, was mein verhampelter Körper irgendwie da wieder falsch macht. Also es ist genau das Gegenteil von Retreat, weil Retreat heißt nach innen. Beim Surfen bist du aber komplett nach außen. Du bist komplett exponiert. Und es ist einfach Schwachsinn, diese beiden Worte zusammen miteinander zu verwenden. Weil das Line-Up ist der am wenigsten Retreat-artige Ort, den es gibt auf der Welt. Liebe Grüße an dich. Ciao, ciao.
Oh ja, eine Menge drin. Könnte man schon wieder eine halbe einzelne Podcast-Folge von machen. Ja, Fabi, was sagst du dazu?
Was sage ich dazu? Ich verstehe seinen Punkt absolut. Also wir haben vielleicht auch ein bisschen schnippig geredet. War natürlich aber auch ein Stammtisch, da gehört es dazu. Da diskutiert man über irgendwelche Halbweisheiten und ja. So ist das hier in Bayern am Stammtisch, da wird immer irgendwelche Halbweisheiten diskutiert und die komplett falsch dargestellt.
Oh ja, nicht nur im Stammtisch, auch in der Politik in Bayern.
Aha, da haben wir so einen Foodblogger an der Macht, das ist ein kleines Problem. Naja, von dem her, ich verstehe seinen Punkt absolut, ich gehe da auf voll und ganz mit, vor allem, dass er meint, dass man die Essenz eines Retreats, dass es sehr schwer ist, das in dem Surf-Kontext zu realisieren, dass ja. Da quasi schon im Grundsatz ein Widerspruch stattfindet, muss ich sagen, hat er absolut recht, aber trotzdem bin ich der Hoffnung, dass das irgendjemand hinkriegt, zumindest nahe hinzu
dahin zu kommen. Also
Ich weiß, was du meinst.
Retreat-Menschen nicht an Kahn zu pissen.
Für mich ist es auch so ein bisschen, ich gebe ihm da auch voll recht, das ist natürlich, ich hab auch, bevor er mir geschrieben hatte, hatte ich dann nochmal die Stelle, von wo es darum ging, angehört und den Begriff einmal gegoogelt, und es geht ja tatsächlich irgendwo um innere Einkehr, und ich gebe ihm da jetzt einerseits voll recht, dass das natürlich im Surfen eigentlich so gar nicht möglich ist, weil man mit so vielen Sachen drumherum voll beschäftigt ist. Andererseits ich finde, es kommt auch ein ganz bisschen auf die Ambitionen oder die Intentionen an, warum man jetzt gerade im Line-Up sitzt. Weil für mich ist es durchaus auch so ein, also wenn ich dann irgendwie eine Welle anpaddle, dann greift genau das, was er meint. Und ich habe aber dann auch viel so diese Zeit, wenn ich im Line-Up sitze, dass ich mich so komplett runtergekommen fühle. Das ist ja auch ein geiler Ausdruck.
Runterkommen fühle ich mich auch auf jedem Trip, nachdem ich irgendwie 2 Wochen nicht duscht habe, Benny.
Ich meine es jetzt eher vom mental runterkommen. Und irgendwie, also ich glaube, er hat schon recht mit dem, was er sagt. Für mich persönlich fühle ich trotzdem nicht, wenn ich surfe, halt irgendwie so runtergekommen, wie selten anders. Von daher, so ein Stück weit passt es vielleicht schon ein bisschen anderen. Definitionssache, man kann das irgendwie in diese verschiedene Richtungen auslegen. Brauchen wir auch gar nicht breit treten jetzt weiter. Fand ich auf jeden Fall cool. Danke für die Reaktionen auch nochmal, Till, dass wir das nochmal so gerade rücken. Und natürlich war nichts davon irgendwie als Diss gemeint, sondern ganz eigentlich nur spaßig. Und ja, wie du schon sagtest, ne, wenn man dann so im Eifer des Gefechts hier quatscht, dann geht man manchmal so ein bisschen über Sachen hinweg. Auch ich denke, dass auch der Begriff Retreat, auch die Anbieter, die das machen, ne, wenn die das ansprechen, denken die sich da, glaube ich, schon was bei, was teilweise auch fundierter ist. Und wenn es dann in der Fremdwahrnehmung anders ausgelegt wird, wie auch in so einem Podcast bei uns jetzt, dann tendiert es dadurch vielleicht sogar noch mal mehr in so einen Bereich, in den es eigentlich gar nicht soll. Sondern der ist ja gerade bei der Lina und der Anna ist es ja schon die innere Einkehr, dass man sich mit sich selber beschäftigt und halt nicht für sich alleine, sondern halt gecoacht, aber eigentlich geht's darum. Von daher passt der Retreat-Begriff voll, und es heißt bei ihr ja auch gar nicht Surf-Retreat, sondern das Surfen spielt eine Rolle da drin, die dazukommt. Ja, dann müssen wir in dem Zusammenhang der letzten Folge auf jeden Fall aber auch noch erwähnen, dass wir auch sehr positives Feedback bekommen haben, nämlich vom lieben Andreas. Der wird ein zukünftiger Podcast-Gast hier von uns sein, ohne jetzt schon vorab zu nehmen, worum es geht. Der hat auf jeden Fall gesagt, sehr schöne Folge. Und er findet sich so ein bisschen in diesem Retreat-Bereich wieder. Er hat nämlich 2016, 17 einige Events am Start gehabt, wo es dann ums Thema Surf-Movie und Surf-Filmgestaltung ging. Ah, damit ist dann jetzt auch so ein bisschen gespoilert, worum wahrscheinlich diese zukünftige Folge gehen wird. ja, er hat auf jeden Fall erzählt, dass sie da ein cooles Konzept hatten, wo sie dann auch irgendwelche alternativen Shapes von Boards und sowas mit am Start hatten, die Leute es tierisch gefeiert haben und alle total begeistert davon waren. Viel Arbeit, sagt er, und am Ende hat er nichts damit verdient. Das ist also so ein bisschen das Resümee von ihm auch gewesen, was ich ja auch krass finde, ne, dann irgendwo, ne? Denn bei der Lina, bei Waves of Change sieht man ja jetzt auch, sie macht das mit der Anna zusammen und rufen halt schon einen ordentlichen Preis für das Ganze auf, aber es sind auch zu zweit, sie haben einiges an Kosten, schon Miete für die Location, dann Surfcoach Mauro dazu, Surfskate Lessons und ein bisschen Küchenpersonal, was da mit dazu kam. Das war tatsächlich in diesem letzten Mal, wo ich da war, familiär gehalten, aber die haben auch was bekommen und er wäre extern, es war geplant, von daher eine Menge Kosten. Und ja, am Ende bleibt von diesen Einnahmen, von den paar Leuten, die dann hinkommen, halt dann auch noch gar nicht so viel über. Und da wäre auch eine interessante Frage, mal irgendwie im nächsten Vorstellungsgespräch oder so zu stellen, in welchem Einkommensumfang denn so ein Retreat eigentlich ausmacht in ihrem Kontext. Ich weiß, dass sie auf jeden Fall viel als Coach so im Bereich Lego Serious Play und sowas macht und sehr viel Einzelcoachings und sowas über das ganze Jahr anbietet. Und das ist ja quasi nur diese eine Woche, die dann da auf Fuerteventura da stattfindet. Von daher, ja, sei dann auch mal dahingestellt, inwieweit das tatsächlich so das kommerzielle Angebot dahinter ist, oder das Große so. Ja, von daher für und wieder diesen Kontext auf jeden Fall kann man immer halten, was vor man will. Und also, ach ja, ist, komm, wir lassen uns jetzt auch, ich glaube, da kann man sich lange dran aufhängen. Ich glaube, es ist rübergekommen, was so die Positionen sind, oder?
Ich glaube auch.
Was ich in dem Kontext, ne, weil heute so ein bisschen Lückenbüßer-Folge, ich dachte aber, da können wir noch gut so ein paar Sachen reinbringen. Wenn wir denn schon so bei diesem Thema Surf-Hype sind, wollte ich dich einfach mal fragen, was hast du so in Erinnerung, seit du dich jetzt mit dem Thema Surfen oder vielleicht gerne auch mit dem Skaten beschäftigst, geht so ein bisschen einher, finde ich. Was sind so deine Lieblings-Hass-Themen, was den Hype angeht, wo du denkst, Alter, muss das sein?
Ich hasse die Frage, wie lange surfst du schon? Genauso wie die Frage, wie lange skatest du schon? Das ist die Frage passiert meistens in den ersten 3 Minuten, wenn ich jemanden neu kennenlerne am Skatepark oder am Surfspot, wo ich mir denke so, okay, keine Ahnung, also wenn ich ein Supertalent bin, surfe ich innerhalb 2 Jahren vielleicht besser wie du in 10 Jahren. Ich kenne auch Leute, die sind in 2 Jahren krasser geskatet wie ich in meinen ersten 6 Jahren. Von dem her ist das so eine komische, unbegründete Frage, die mich richtig ankotzt. Und das habe ich tatsächlich, diese Frage sowohl in der Surf-Szene als auch in der Skate-Szene total verankert. Und die finde ich total anstrengend.
Das ist so eine ganz blöde Entwicklung in der Gesellschaft allgemein, finde ich. Es ist ja wie die Frage, und was machst du so? Und da ist immer dann das Berufliche mit gemeint, wenn man in Gruppen kommt und irgendwo sich nicht kennt, ne? Und dann hat man selten mal so Momente mit Leuten, die man schon lange kennt vielleicht, bei denen das dann mal nicht so ist, wo man gleich wieder da weitermacht, wo man sich vor 10 Jahren das letzte Mal aus den Augen verloren hat. Oder es gibt gewisse Umfeldgruppen, wo man hinkommt und einfach niemand diese Frage stellt. Aber meistens ist so, damit geht's los und damit ist man gleich im oberflächlichen Bereich angekommen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und im Surfen oder im Skaten, würdest du sagen, das war früher nicht so, als es noch eher eine Core-Sportart war, wo nicht so viele Leute rumliefen?
Ja, ich glaube tatsächlich, da hatte das keine Relevanz, wie lange du so schon surfst, also oder skatest oder wie auch immer. Also weil, glaube ich, auch einfach durch die ganzen Medien, das einfach alles anders, so ein bisschen, es hatte alles einen anderen Fokus. Ja. Ich glaube, da ging es eher so, ey, cool, du bist auch mit dabei im Boot.
Cool, du surfst auch oder cool, du skatest auch, lass mal zusammen, so ungefähr.
Ja, und pass auf, weil ich das vor ein paar Tagen am Skatepark wieder hatte. Ich finde das auch ganz krass, wenn mich dann jemand fragt, ey, wie lange skatest du? Und dann habe ich gesagt, 20 Jahre. Was es tatsächlich mittlerweile fucking sind. Und dann meinte der irgendwie, okay, dann kann ich nie so gut werden wie du, weil ich bin ja schon so und so alt. Und ich habe erst vor 2 Jahren angefangen. Und dann dachte ich mir, ja, genau das ist es, warum ich diese Frage auf den Tod hasse. Also, mich kann jeder alles fragen. Ich bin ein super transparenter Typ. Aber auf diese Frage antworte ich mittlerweile immer noch nur einfach mit lang genug. Also, wenn mich jemand fragt, wie lange skatest du, sage ich lang genug oder zu lang oder irgend sowas. Irgendwas, das keinen Interpretationsspielraum gibt. oder manchmal sage ich einfach zu wenig.
Ja. Stimmt, ja. Ist ein voll guter Punkt. Auf so den Bereich bin ich gar nicht gekommen. Da bist du jetzt deutlich tiefgründiger unterwegs, als ich bei meine Idee hinter der Frage war.
Ja, dann hau mal die Frage nochmal her. Vielleicht, ich habe die gerade komplett, ich war in so einem Wahn, ich sag's dir.
Ja, die Frage ist tatsächlich, nee, ich fand die Antwort super gut, muss ich sagen.
Okay, das.
Halt, was wirklich so dich am allermeisten stört an diesem Surf-Hype und an den Entwicklungen drumherum. Und ich glaube, das ist ein super guter Punkt, dass man halt so wenig auf sich selber guckt, seit wenn so viele Leute da mit in dem Sport drin sind, man so viel Vergleichsmöglichkeiten hat und vor allen Dingen das überall um die Ohren gesammelt bekommt, an allen Ecken und Enden, dann guckt man viel weniger auf sich selber, wie man den Spaß dabei hat, als dass man sich dann doch mit Leuten vergleicht und halt auch so eine blöden Fragen stellt.
Hast du das Gefühl, dass man durch das, dass das hyped ist, dass Menschen an dir die jeweiligen Klischees dieser Sportart dann suchen? Verstehst du, wie ich meine? Also ich habe manchmal das Gefühl, ja, durch das, dass gerade irgendwie Surfen überall stattfindet und dann jeder denkt, Surfen muss so und so sein, dass wenn ich jemanden kennenlerne, sage ich, bin Surfer und dann so, ja okay, ja klar, du hast ja einen VW-Bus, du hast das, klar, ja. Das stimmt. Und ich denke mir so, okay, jo, mhm.
Ja, schon, würde ich auch sagen. Ich habe gar nicht so, ich überlege gerade, ob ich es oft hatte. Ich sag mal, ich lerne auch selten Leute kennen und dann kommt es schnell zu diesem Thema. Wenn dann lernt man sich so in der Surfbubble kennen und dann glaube ich, ist das weniger, dass man das so macht. Wenn das im Gespräch rauskommt, dann auch ja, dann rede ich auch gerne über Stereotypen und droppe auch so Stereotypen, die vielleicht auf mich zutreffen, meiner Meinung nach. Finde das Gespräch dann teilweise sogar ganz lustig, glaube ich. Aber wenn mir das immer so entgegengebracht würde, weil ich so auffalle, dann würde es mich voll annerven, glaube ich. Ja.
Das nervt mich zum Beispiel auch riesig. Naja, ich würde die Frage jetzt insgesamt mal nochmal an dich zurückgeben. Was nervt dich am meisten so durch diesen Surf-Hype und so?
Ja, ich glaube tatsächlich so Sachen, die wir jetzt auch in der letzten Mal angesprochen haben, also diese werbliche Werbecharakter-Sachen, ne, dass es überall auftaucht. Irgendwie, ne, also ich weiß noch, wie viele Werbeplakate hier von lokalen Versicherungsunternehmern, wo irgendwie ein Surfer drauf ist und dann irgendwas mit Unfallversicherung dazu oder in irgendwelche Duschgels, wo dann auf dem Wasser kommt und jetzt mit Meeresdusch, was weiß ich was. Also man kann ja eigentlich kaum eine Produktgruppe finden, wo nicht irgendwo mal mittlerweile eine surfrelevante Werbung drin war. Und wenn nicht, dann kam Skateboard drin vor.
Ey, da habe ich gerade was Witziges. Pass auf, es gibt von Axe ein Deo, das heißt irgendwie Skateboard. Steht da irgendwie Skateboard and Fun, richtig dann nach Skateboard oder dann denke ich mir so, okay, geil, Alter, ich Altöl unter die Arme rein. Ja.
Richtig geil, ja, genau, so ein Quark, ne? Ich kann mich erinnern, hier bei uns im Ort, da ist so ein kleines Schaufenster, da macht immer die lokale freie Kirchengemeinde Werbung, ja, was weiß ich, was die dahin ausstellen, halt, ne, irgendwie um die Gottesdienste bekannt zu geben oder so. Da war auch mal, ich hab's mal fotografiert, ich habe das Bild leider nicht mehr, weil ich dachte immer, wenn ich mal irgendwie so eine Folge darüber mache, dann stelle ich das mal online bei Instagram, ich find's aber nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwas mit Wellenreiten und einem Surfer oder einer Surferin da im Stream, wo ich auch denke, oh Mann, gibt's noch irgendeinen Bereich dieses Lebens, wo das nicht für herhalten muss, mal irgendwo?
Es ist nervig, aber ich glaube, es hilft den Sportarten, akzeptiert zu werden und auch Möglichkeiten entstehen zu lassen, wie dass der Söder sich da hinstellt und sagt, irgendwie Surfen gehört zum bayerischen Lebensgefühl.
Ja. Hat er dabei eine Wurst in der Hand gehabt?
Nee, er hat, glaube ich, einen fetten Spray von Marius Gerlach abbekommen.
Ach, das war gut, ja.
Aber ja, ob ich jetzt will, dass da irgendwie der bayerische Foodblogger steht und meint irgendwie hier, Surfen gehört zum bayerischen Lebensgefühl, weiß ich jetzt nicht. Also da hätte ich lieber, dass es nicht so in der Allgemeinheit steht und vielleicht dann ein paar Euro weniger Fördergelder oder so, keine Ahnung.
Ja, es ist halt immer so die Sache, ne, aus welcher Perspektive man guckt. Ne, für mich, ich würde mir auch denken, ich meine, ich finde es jetzt cool, dass wir dieses Podcast-Projekt haben und damit jetzt irgendwie so ein Teil unseres Lebensinhalts damit irgendwo finden. Und das macht voll Spaß. Und wer weiß, was draus wird. Ne? In zwei Folgen werden wir ja mal unseren ersten kommerziellen Ansatz hier droppen. Da könnt ihr schon gespannt sein. auf jeden Fall macht es natürlich irre Spaß, so ein Projekt dann auch zu haben, das ja auch nur funktioniert, weil dieser ganze Hype im Gange ist. Aber andererseits würde ich mir wahrscheinlich auch noch viel mehr wünschen, dass es noch so wie war, vor 20 Jahren war, als vor 25 Jahren habe ich angefangen. Du hast die Frage nicht gestellt, ich beantworte sie trotzdem. Ja, und da war ich
dann. Deine Antwort wäre zu wenig. Deine Antwort wäre zu wenig, Benny.
Stimmt, ja, genau, absolut. Zu wenig, um irgendwie gut surfen zu können. auf jeden Fall, ne, würde ich mir schon auch mal wünschen, dass es noch ein Stück weit wie damals wäre oder halt noch vorher, weil da ging ja der Hype eigentlich schon los. Und naja, kann man auch so ein Thema, wo man zu keinem Ende kommt, eigentlich, wenn man drüber redet. Ne?
Ja, wobei, was ich spannend finde, wir kommerzialisieren es ja genauso. Also,
naja, natürlich,
klar. Wir treffen uns jede Woche und sitzen hier vor dem Mikro und sagen, Surfen ist geil, weil. Ja.
Mehr als Mitschuld kann man nicht sein.
Am Surfen. Ja, ach. Ja, aber ich glaube, man muss da halt irgendwie mit einem gesunden Menschenverstand einfach rangehen und.
Ja. Für mich ist es ja auch von Anfang an so ein Projekt gewesen. Ich möchte eigentlich nicht unbedingt Leute damit zum Surfen anziehen und motivieren, sondern ich möchte die ansprechen, die schon in dem Hobby drin sind und so wie ich viel zu wenig zu kommen und denen irgendwie so ein bisschen über die wellenlose Zeit helfen. Das war ja von Anfang an eigentlich so mein Ansatz für mich selbst als Therapie und dann für andere auch und darüber vielleicht noch Kontakt finden, um noch mehr über Surfen reden zu können mit Leuten. Naja, nobles Projekt, also von daher, das redet mir hier nichts malig. Ja.
Würde ich auf gar keinen Fall machen, weil ich genieße das Podcast-Projekt auch total. Also das, diese ein, zwei Stunden, die wir uns da jede Woche treffen und über Surfen quatschen, die tun mir total gut. Ja.
Absolut, mir auch, ja. Ja, dann nutze ich die Gelegenheit doch gerade nochmal schnell in das Thema Community reinzugehen und dich wieder einmal einzuladen, dich gern einfach bei uns zu melden. Wir haben derzeit eine WhatsApp-Gruppe und einen Discord-Channel, über die wir uns rege austauschen, verschiedene Touren planen und sehen, dass wir uns irgendwie zusammenschreiben für den einen oder anderen Nicht-Remote-Kontakt und Urlaub. Fühl dich herzlich eingeladen, dazu zu stoßen. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der dazukommt und Lust hat, sich mit uns näher auszutauschen bzw. was zu starten. Dann natürlich gleich auch noch wieder einmal das Dankeschön an Markus von Freaks of Fashion für das heutige Titelbild. Schaut doch gerne mal bei freaksoffashion.com oder seinem Instagram-Kanal vorbei und informiert euch über aktuelle Illustrationen, über aktuelle Angebote und Projekte, die Markus in Arbeit hat. Lohnt sich immer, da findet sich immer einiges für den SurferInnen, VanLiferInnen oder sonst was in Alltag. Wie stehst du zu Spielzeug und Surfen?
Ach Mann, du kannst doch kein Spielkind fragen, wie es mit Spielzeug ausschaut. Alter, ich liebe Spielzeug. Also ich stehe da hart drauf. Ich habe selber so ein Fingersurfboard und allen möglichen Krimskrams, weil ich hart auf Spielzeug stehe irgendwie.
Aber jetzt vielleicht nochmal differenzierter. Wie stehst du zu Spiel? Also ich finde ein Skateboard selber oder ein Surfboard selber sind ja auch ein Spielzeug, wenn man so will, wenn man es nicht als Sportgerät bezeichnen möchte. Ein Fingerboard würde ich noch ein Stück weit so in den Bereich einordnen. Aber jetzt zum Beispiel, ich habe Unmengen Playmobil Surfer und Surferinnen, die wir meiner Tochter damals schon geschenkt haben, wo ich auch meine Bilder anfangs rausgebaut habe. Oder es gibt Barbies mit Surfboard und eigentlich von jedem Spielzeug gibt es mittlerweile die Surf-Edition.
Ja, ich habe tatsächlich in diese Segment Spielzeug habe ich wenig. Ich habe eher so Gadgets. Hm. Ich habe eine Skateboard Lego Edition, so eine, sogar tatsächlich eine Halfpipe, gar keine Mini-Ramp, Das war damals dann sogar von Bob Burnquist, der, boah, ich glaube, der hat die meisten X-Games-Medaillen aller Zeiten gewonnen im Skateboarding, okay, weil er oft, teilweise oft in allen drei Disziplinen gewonnen hat. Sowas habe ich natürlich, also, aber auch teilweise als Sammlerstück. Und wenn du Videospiele auch als Spielzeug siehst, ja, da bin ich ja ein absoluter Fanatiker. Also ich habe, Surfen ist mega beschränkt an Videospielen, aber ich habe tatsächlich ein ziemlich geiles Spiel für die PS4, glaube ich, ja.
Ah, okay.
Dann habe ich noch so ein Game, wo man irgendwie so animiert irgendwie auf der Nintendo Switch surfen kann mit irgendwie so einer Fantasiefigur und irgendwie, glaube ich, sogar ein Wettrennen, wenn ich mir richtig entsinne, was ja auch wieder gar keinen Sinn macht, aber ich finde es trotzdem geil, wenn ein Surfboard dabei ist.
Ein Wettrennen ist auch geil.
Von dem her, also auf sowas stehe ich natürlich ultra hart. Also ich finde das total geil, aber
würdest du sagen, ne, also ich habe tatsächlich mit Videospielen und dem Bereich habe ich wenig Kontakt gehabt. Ich habe eigentlich nur auf dem C64er früher noch der ganz alte Ding oder in Amiga dann noch übergegangen. Da hatte ich California Games, da war ein Surfspiel, das habe ich überhaupt nicht auf die Kette bekommen, weiß ich noch. Da ist man auch auf der Welle lang und musste dann auch irgendwie, man konnte erst springen und alles mögliche. Da bin ich immer mit 0 Punkten rausgegangen, glaube ich. Aber irgendwie auch alle, die ich kannte, keiner hat das Spiel geschnallt, wie es funktionierte. Es war ja alles dieser Modus, man musste gleichmäßig den Joystick rütteln und im richtigen Moment drücken oder sowas und den richtigen Move irgendwo machen und dann hat er einen Trick gemacht oder so. Bei allen Spielen hat das geklappt, nur bei diesem Surfboard-Ding überhaupt nicht.
Geil.
Und dann hatte ich Skate or Die, weiß ich noch, auf dem C64.
Oh, ich weiß, das jetzt, ist geil.
Ich glaube, das kennst du gar nicht. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Das ist noch so ein altes Ding. Das war einfach nur wie so ein Jump-and-Run-Game.
Aber ich kenne das Spiel. Ich besitze das sogar auch, aber quasi ohne die Konsole.
Okay.
Ich habe erst meine Skateboard-Spiele-Sammlung, nämlich. Das ist auch so ein fetter Batzen, den man da reinstecken musste in die Konsole, gell? Oder so ein Klotz.
Ich hatte ja keine Konsole. Es war ja eine kleine Diskette im C64 oder eine noch kleinere Diskette im Amiga. Und ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, dieses Skate or Die Game gibt's wahrscheinlich mehrfach unter dem Namen. Und ich glaube, das war ein unterschiedliches.
Ah, stimmt. Ich hatte eben auch ein Skate or Die. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, für welche Konsole das war. Ich hatte das als fetter Batzen. Was denn für ein N64 damals? Ich habe auf jeden Fall auch ein Skate or Die, weil ich tatsächlich an dich denken musste und habe erst, wo ich meine Skateboard-Spiele-Sammlung zerlegt habe und alles mal wieder auseinanderdröselt, habe ich ein Skate or Die gefunden. Ich habe aber tatsächlich zwei Skate or Dies. Eins damals von Andy McDonald. Das war aber auf dem Gameboy. Das war aber auch so Jump'n'Run-mäßig auf jeden Fall.
Das könnte ich mir vorstellen, könnte dem nahe kommen, was ich auf dem C64, glaube ich, hatte.
Ja, oh, Skateboard-Spiele, meine große Liebe.
Ich hoffe ja, dass ich dieses Jahr noch mal schaffe, runterzukommen zu dir. Da müssen wir unbedingt, die musst du mir zeigen, die Spiele. Und Tony Hawk habe ich tatsächlich das erste Mal vor irgendwie einem knappen Jahr jetzt irgendwie beim Geburtstag vom Kumpel gespielt. Habe ich vorher noch nie irgendwie in der Hand gehabt. Würdest du sagen, dass man aus solchen Spielen irgendwas mitnehmen kann für den tatsächlichen Sport?
Man kann die Tricknamen lernen.
Also ja, gut,
tatsächlich.
Okay.
Habe ich schon mal die Story erzählt, dass ich habe ja ein signiertes Tony Hawk, signiert? Ein unterschriebenes Tony Hawk Spiel.
Nee.
Habe ich die Story schon mal erzählt?
Nee.
Oh, die ist ziemlich geil. Das war 2011, 12, irgend sowas. Da war Tony Hawk mit seinem Birdhouse-Team auf European Vacation, haben die das genannt. Und die waren in München und ich war damals noch in der Schule und hab dann, ach nee, das muss länger her sein, da hatte ich noch eine Weile keinen Führerschein. Auf jeden Fall, dann bin ich von der Schule heim und hab meine Mama irgendwie so, Mama, Tony Hawk ist in München. Ich habe das gerade eben irgendwo gelesen. Ich glaube, das war, habe ich in Facebook gelesen gehabt. Und dann hat meine Mama meinen Papa angerufen, der ist, glaube ich, sogar extra von der Arbeit heimkommen. Und dann haben die mich da hingefahren und ich war nur noch so ganz kurz, weil das war mega knapp, dass wir es noch rechtzeitig schaffen zu der Demo. bin ich so in mein Zimmer so, was nehme ich mit? Was nehme ich mit für den Fall, dass irgendwie, was nehme ich mit? Dann habe ich mein N64 Tony Hawk Pro Skater, also quasi das Pro Skater 1. Nur dieses Spiel an sich, die N64-Spiele sind immer diese grauen Plastikdinger, ja. Habe ich kurz so gegrabt und habe in meine Kamera-Tasche, weil ich hatte noch so einen kleinen Camcorder mit dabei, dass ich ein bisschen was filmen kann. Und habe mir die einfach so umgehangen und habe dann, Tony Hawk war ultra gestresst, weil der stand da am Roll-In und hinter ihm 1000 Kamerateams vom Bayerischen Rundfunk und so, die haben ihm immer an der Schulter gezogen und wollten so kurze Zwischeninterviews. Und er hat immer gemeint, ich gebe heute kein Interview. Und Tony Hawk ist dann damals rausgelaufen und ich stand eigentlich auch direkt hinter den Kamerateams die ganze Zeit. Und der hat dann auch keine Autogramme gegeben. Und dann hat er mich da stehen sehen mit diesem N64-Game und fand's total cool und hat mir fucking ein Autogramm gegeben. Geil. Er hat vielleicht 5 Leuten irgendwas signiert, die irgendwas Spannendes hatten beim Rausgehen so noch schnell. Was eh witzig ist, weil ich hatte das Spiel dabei, aber kein Edding. Dann hat er jemanden nach einem Edding gefragt, hat mir ein Autogramm gegeben und dem glaube ich nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Das steht auch immer noch in der Vitrine von mir drin.
Oh ja, das ist cool. Das ist echt auch eine schöne Story. Auch macht ihn auch sympathisch, den lieben Toni.
Ja, ey, das war ziemlich geil. Ich war dann mit meinen Eltern danach in so einem Münchner bayerischen Restaurant und hab dann die ganze Zeit ich war auf so einer Eckbank gesessen. Ich kann mich an den Moment genau erinnern und hab dieses Spiel die ganze Zeit neben mich hingelegt gehabt, so weil ich das Ganze erzählen wollte. Und hab dann auch ich hatte mit Ben Rayborn, was mein absoluter Lieblingsgeld ist, noch ein Foto gemacht. Und das habe ich auch die ganze Zeit noch offen gehabt. Und ich war an dem Tag echt im Himmel. Das war ziemlich krass. Ja, habe ich noch nie erzählt, die Geschichte. Ja, das war echt schön.
Schön, schön, ja. Da freue ich mich schon wieder auf die, wer bist du denn, der kleine Fabi-Folge. Die wir dann irgendwann Ende des Jahres wahrscheinlich in Angriff nehmen.
Ja, da gibt's viel zu erzählen. So, jetzt habe ich dich aber komplett, glaube ich, gerade unterbrochen.
Ja, nee, stimmt. Ich wollte eigentlich nur noch die Frage, also für den eigentlichen Sport kann man aus solchen Videospielen nichts mitnehmen, oder? Das ist so banal, was man da macht, oder? Das ist Timing oder sowas.
Ich glaube, da geht's eher drum, Fantasie anzumregen. So, das meistgespielteste Spiel wo ich je mein Leben gespielt habe, ist Skate 3, weil das meines Erachtens von der ganzen, wie realistisch ist es, bis auf die Airs, aber vor allem im Streetskaten, das Nächste, was an Skateboarding hinkommt, weil bei Tony Hawk konnte man immer irgendwelche Triple Flips und irgendwelche Slides reinmachen, was unmöglich ist. Und bei Skate war das total heavy, so krasse Combos zu machen und man muss sehr präzise sein. Und da haben wir uns schon immer so ein bisschen reinversetzt und so, was ist möglich? Okay. Wir haben dann wirklich uns schon manchmal getroffen, so, boah, keine Ahnung, so, ja, komm hier irgendwie Big Spin, Tail Slide, Frontside Flip Out, geht das? Und dann so, um zu visualisieren, wie würde diese Combo auch ausschauen? Weil man lernt ja eine Combo auch schon, weil sie irgendwie cool auf dem Clip ausschauen könnte. Und so haben wir dann uns manchmal irgendwelche Tricks ausdacht und haben die dann erstmal Skate irgendwie gemacht. Und im Surfen habe ich ja auch so ein Game, da habe ich manchmal auch irgendwie so, keine Ahnung, so Snaps reinkämmert in die Welle und so und dachte mir, ach, das ist schon cool, wenn das dann so drüber sprayt und wenn man dann den Cutback so und so weit zurück surft. Also tatsächlich, ja, ich glaube, da geht's um irgendeine Fantasie anzuregen. Und dafür funktioniert es wahnsinnig gut, finde ich.
Na gut, okay. Das ist auch zumindest etwas. Ne? Ich stelle mir ja immer mal so die Frage, ob man aus Videospielen und sowas irgendwas lernt und mitnimmt für das, was man da jetzt gerade tut. Und ich bin doch schon der Meinung, dass das möglich ist, aber ja, finde ich gut. Ich habe tatsächlich ja meine Playmo-Figuren, die hat ja alle meine Tochter eigentlich, hat die alle geschenkt bekommen. Also quasi so mit Geburt, mit Hochzeit von meiner Frau und mir haben wir so viel Surfkram geschenkt bekommen. Da stellte sich dann raus, dass ich der Stereotyp-Surfer im Umfeld war, kein anderer beschäftigt sich mit diesem Hobby und alle haben irgendwas mit Surfen, fast alle haben irgendwas mit Surfen. Es ist so viel VW-Busse, wie hier rumstehen jetzt irgendwie da. Ich habe da einen von gekauft, wahrscheinlich mal irgendwann oder so. Okay. Und diese Playmo-Figuren, ja, ich glaube, ich weiß nicht, wir haben auch nie wirklich so richtig damit gespielt. Aber was ich auch irre cool fand, war wirklich diese Coverbilder anfangs damit zu basteln. Das hat echt viel Spaß gemacht. Das war für mich dann ja auch Spielen.
Oh, ich hab auch einen Playmobil-Surfer, fällt mir gerade ein. Ich glaube, ich sogar super viel gespielt als Kind. Sorry für die Unterbrechung. Oh, ja. Ich muss ihn suchen.
Ja, als Kind hatte ich keinen, deshalb meine Kinder haben ein bisschen was damit gemacht, aber ja, auf jeden Fall, ich denke die ganze Zeit, ich muss eigentlich mal mit diesen Playmobil-Bildern auch mal wieder anfangen irgendwie. Das fände ich, finde ich immer noch, hat immer noch Spaß gemacht. Und irgendwie, da muss ich mir mal überlegen, ob ich dann da ein extra Instagram-Account draus mache oder so.
Ja, ich war immer Team Lego eher.
Ich eigentlich Playmobil auch.
Konnte man nie geil bauen.
Also man konnte mit Playmobil geil bauen. Mein Bruder und ich haben damit geile Sachen gespaut und gespielt, ganze Spiele entwickelt, die wir dann irgendwo gezockt haben, so mit Persönlichkeitspässen, so Adventure-Games und Rollenspiele. Also man konnte auch mit Playmobil sehr kreativ werden, aber Lego ist natürlich irgendwie universeller und ja, da konnte man natürlich ja viel mehr mit bauen in dem Sinne, ja.
Ja, ich muss den Playmobil-Surfer suchen, der ist gerade voll in meinem Kopf. Ich kann mich gerade so hart an die Sport erinnern, da war zwischen den Beinen so ein komisches gelbes Ding, wo man die Figur so einloggen konnte.
Ja.
Stimmt. Boah. Hoffentlich hat meine Mama die noch.
Sonst schenke ich dir mal einen, ich habe sehr viele hier. Ja, nee, gut. Also auch echt ein riesiges Thema, ich glaube, da kann man... Würde mich super interessieren, auch an dich da draußen. Was sind denn Sachen, die dich am allermeisten nerven am Surf-Hype? Gerade so, wo man Klamotten, ne, finde ich auch so ein Punkt. Ich finde es einfach echt sehr befremdlich, wie viele Menschen mit irgendwelchen Surf-Klamotten rumlaufen, wo dann irgendwie Big Wave Hawaii draufsteht oder Malibu Core Crew oder was weiß ich, was es nicht alles für Klamotten bei H&M und Co. gibt. Und
wobei ich das nur halb so schlimm finde, wie wenn man versucht, Marken zu imitieren.
Ja gut, stimmt, ja, hast du recht. Das ist noch dämlicher eigentlich. Ja, definitiv ist das noch dämlicher. Und das soll ja auch jeder machen, ist mir eigentlich auch scheißegal, ne? Aber ja, weiß ich nicht, ist schon komisch. Vor allen Dingen, derlei Klamotten wären für einen jemanden, der sich wirklich mit dem Hobby beschäftigt, eigentlich komplett zerstört. Ne? Ich habe so ein paar T-Shirts von einem Bekannten mal geschenkt bekommen, die ihm nicht mehr gepasst haben. Das waren halt so diese Klischee- und M-Klamotten so, und die kann ich nicht anziehen. Das ist absolut untragbar für mich, so ungefähr. Da habe ich irgendwie dann so einen Anspruch dran, an, wenn ich Surf-Klamotten trage. Da darf eigentlich ja nicht mal ein Surfbrett drauf sein, so ungefähr.
Ja, ich bin da eh mit Klamotten sehr picky.
Ja, ich geworden auf jeden Fall auch, ja. Ja, also Unmengen Themen. Schreibt doch gerne mal in irgendwelche Kommentare auf irgendwelchen Kontaktkanälen, die ihr in den Shownotes findet, was du vielleicht besonders nervig findet an dem Thema. Und würde mich interessieren, da gehen wir irgendwann nochmal dann drauf ein, bestimmt. So ein Thema, das man immer mal fortsetzen kann, so als inoffizielle Kleinrubrik, sag ich mal. Eins habe ich noch auf der Liste für heute. Ich habe nämlich letztens eine Mail bekommen, auch so ein bisschen fast ein nerviges Thema, dass man so oft irgendwie in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder so mit irgendwelchen Master, Doktor, was weiß ich was arbeiten penetriert wird, wo wieder irgendjemand was macht. Ich finde das immer ganz interessant, aber es ist auch ganz schön viel geworden, so dass man auch schon denkt, jetzt schon wieder irgendwie hier diese Fragen zu Thema Surfverhalten und so, ist irgendwie auch lang keinen Bock mehr drauf. Ich habe aber tatsächlich jetzt gerade explizit eine Mail bekommen von der lieben Katharina, die mich gebeten hat, ob ich nicht vielleicht, also ist auch eine schon langjährige Hörerin, wie sie sagt, und sie schreibt ihre Doktorarbeit darüber, nachdem sie sich schon seit über 15 Jahren mit Surfen beschäftigt. Und da geht es tatsächlich auch ums Thema Verletzungen und den medizinischen Charakter dahinter. Und das insbesondere für Leute, die wirklich schon stark in dem Sport drinstecken. Also ich komme nicht in Frage, ich Lifestyle-Dude, aber Voraussetzung zur Teilnahme ist mindestens 12 Jahre alt, mindestens 50 Stunden im Jahr surfen und oder an Wettkämpfen teilnimmt und entweder ein Short oder ein Longboard surft. Und da soll so ein bisschen der Vergleich des Ganzen anscheinend stattfinden. Möchte ich ganz gerne hier mal in den Shownotes verlinken, die Studie. Für alle, die Ambitionierten, die können mal teilnehmen. Es soll dann viel um das Thema Verletzungen gehen und viel Fragen drumherum. Es ist tatsächlich auch so ein kleines Commitment, dass man da eingeht, weil es zwar schon so 15 Minuten sind. Ich schreibe jetzt nicht, ist so 0, nichts erledigt, sondern ist tatsächlich einmal eine relativ großer Fragebogen wohl. Und sie hat mir auch noch ein paar Zusatzinfos dazu geschrieben. Ich weiß nicht, ich gucke mal kurz rein. Das schiebe ich nochmal hinterher. Fabi, was hältst du von diesen ganzen Studiensachen ewig? Hast du viel schon von erfahren, mitbekommen?
Boah, mir schreiben andauernd Leute sowas, aber ich nehme da nie teil dran, muss ich zugeben. Ja. Also, ich bin tatsächlich kein großer Fan von Studien. Ich bin mehr Fan von Selbststudium.
Ja.
Dementsprechend weiß nicht, bin ich da immer so gar nicht so arg Fan davon, wenn man da alles irgendwie drehen und wenden kann, dass es auf den jeweiligen Punkt, den man rausfiltrieren will, zutrifft. Also
ja, verstehe ich.
Durch irgendwelche, keine Ahnung, indem man irgendwelche Maßstäbe ändert oder whatever, also wenn es dann in Richtung Diagrammstudie oder Studie geht, die in einem Diagramm dargestellt wird. Von dem her halte ich da gar nicht viel davon und deswegen halte ich auch lieber meinen Mund, sonst. Bist du ein Fan von Studien oder machst du bei sowas mit?
Ich mache bei sowas schon ab und zu mal mit. Ich finde es grundsätzlich, wenn es eine repräsentativ durchgeführte Studie ist, das ist schon wichtig, dass sowas in manchen Bereichen ist, passiert. Aber ich sehe voll den Punkt, den du sagst, ne? Irgendwie für die Sachen, die mich interessieren, gibt es dann auch jeweils eine Studie von der anderen Seite, die nicht meine Meinung vertritt, die diese Studie dann genau so auslegt, dass sie recht haben. Ne? Also wenn du jetzt zum Thema Veganismus irgendwie Studien dir anguckst, wie gesund oder ungesund Fleisch ist oder wie wichtig oder unwichtig Fleisch für unsere Ernährung ist, da findest du alles. Ne? Oder zum Thema Kaffeekonsum, wenn du ob Kaffee jetzt gut oder schlecht ist, hat sich das für mich eine Zeit lang mal jede Woche geändert, dass du jede Woche eine neue Studie lesen konntest, die das eine oder das andere behauptet hat. Deshalb besonders schwer fällt es, finde ich, bei Themen, die dann irgendwie so einen Hintergrund haben, dass auch irgendwas zur Vermarktung im Hintergrund steht. Da trotzdem finde ich es wichtig, dass solche Sachen gemacht werden, weil ohne solche Studien hätte man halt gar keine Anhaltspunkte, was nun für eine große Menge Masse zutrifft. Ne? Also,
da stelle ich mir die Frage, braucht man Anhaltspunkte?
Ja, für manche Sachen glaube ich schon. Wenn man zum Beispiel guckt, Klimawandel, da gibt es 3 Milliarden Studien und ehrlich gesagt sind, 3 Milliarden, jetzt habe ich eine sehr hohe Zahl genommen, jetzt fällt es mir schwer, das auszurechnen. Sagen wir mal 2,99 Milliarden davon sind in die Richtung, ja, der Klimawandel ist da, er ist menschengemacht und ist nicht wegzureden. Und 0, was weiß ich, ich rechne es nicht aus, ich bin schlecht in Mathe, sind so Studien, die dann sagen, nee, das stimmt gar nicht, der ist nicht menschengemacht. Ich habe da auch mal eine Studie erhoben irgendwie und die sagt was anderes.
Von also daher, diese Relation zwischen den Studien, genau, wie viele es in die Richtung gibt und wie viele in die andere.
Ich glaube, da kann man spätestens dann irgendwann mal absehen, ob eine gewisse Ausrichtung der Studie vielleicht noch eine Realität hat oder nicht oder ob die einfach nur erhoben wurde, um was dagegen zu machen.
Heißt, für ein gutes Ergebnis brauchen wir eine Studie von den Studien.
Ja.
Dann haben wir ein möglichst exaktes Ergebnis.
Vermutlich kann man das irgendwie so sagen. Das macht es natürlich noch absurder und noch nerviger und umständlicher. Aber so irgendwie so darin liegt so ein bisschen die Wahrheit drin, glaube ich. Wenn wir keine Studien zu Themen erheben, dann wissen wir halt auch echt nichts, sondern jeder hat seine Meinung und Meinungen sind gut und schön, aber bringen irgendwie nicht zu Entscheidungen, führen nicht zu Entscheidungen von einer größeren Gruppe von Menschen, sondern dann muss schon irgendwie aus diesen Meinungen irgendwie was zusammengebastelt werden. Und das ist dann wieder eine kleine Studie. Und die musste wieder eigentlich auf eine sehr große Gruppe hochrechnen, dass es repräsentativ wird. Von daher grundsätzlich gut, aber auch nicht immer.
Das stimmt. Aber trotzdem teilnehmen an der Studie von der werten Dame. War es eine Dame? Es war eine Dame.
War eine Dame, die Katharina. Und ganz interessant finde ich tatsächlich, es geht halt um Verletzungen und wie die sich auf einzelne Körperteile auswirken. Es ist ihre Doktorarbeit, wo sie halt Sachen dran ableitet, welchen genauen Bereich jetzt auch immer. Geht auch um Schmerzmittelmissbrauch im Sport und dann wie es beim Surfen so eine Rolle spielt. Kannst du da was zu sagen, gerade aus deinem Skate-Hintergrund? Du hast, glaube ich, nie Schmerzmittel genommen, oder? Ich habe das so in Erinnerung, ne, dass du so ein Typ bist.
Ja, genau. Also ich stelle die auf einer Ebene mit irgendwelchen Drogen, von dem her nehme ich das nicht. Ja, außer die flößen das mir einfach ein. Wie einmal hatte ich eine Verletzung in Italien, da haben die mir einfach eine Spritze reingejuckelt und dann sage ich danach, was war das jetzt, Alter? Weil es ging so schnell, ich hatte so Schmerzen, konnte mich irgendwie gar nicht wehren gegen die Spritze. Und da haben die mir irgendeine Kacke reingekaut, die mich da irgendwie lahmgelegt hat. Das fand ich irgendwie uncool.
Ja, voll. Ich bin auch bei dir. Ich nehme auch sehr, sehr selten Schmerzmittel. Also Kopfschmerztabletten oder sowas kann ich auch an einer Hand abzählen, dass ich das mal irgendwie nehme. Aber da gibt's ja ganz viele andere Beispiele und krasse Beispiele. Ich erinnere mich an den Josh, der nach seinem Herzinfarktproblem ja irgendwann nochmal in so ein, hat er glaube ich auch schon mal im Podcast erzählt, ne, dass er in so ein körperliches Problem mit dem Nacken irgendwie gekommen ist und so dolle Schmerzen hatte und dann irgendwelche ganz heftigen Schmerzmittel bekommen hat, wo er dann tatsächlich so richtig abhängig von wurde und schon echt so Junkie-mäßig unterwegs war, bis er die losgeworden ist. Also ein ganz wichtiges Thema irgendwie da drüber zu sprechen, glaube ich, und da vielleicht auch Studien anzustellen. Von daher ist eine Menge Interessantes drin hier. Geht auch noch so um den sozialen Bereich von dem Umfeld von Leuten, von Athleten und Athletinnen und sowas. Also wer sich angesprochen fühlt als erfahrener Surfer, erfahrene Surferin in den Bedingungen, die ich vorhin genannt habe, der gerne mal teilnehme. Ich verlinke es auf jeden Fall. Und die Katharina sagt, wenn sie die Auswertungen hat, kommt sie vielleicht auch im Podcast und erzählt darüber. Kann ja vielleicht doch hier durchaus ein interessantes Thema sein dann auch.
Das könnte ein Ansporn sein, mitzumachen, dass wir einen schönen Gast haben.
Ja, stimmt. Ja, genau. Das wollte ich noch mal kurz loswerden. Und ansonsten finde ich, ich habe gedacht, wir machen hier so eine kleine Lückenfüller-Folge von 20 bis 30 Minuten. Wir sind jetzt schon wieder ewig am Labern. Das beste Beispiel, was bei rauskommt, wenn man sich eigentlich so gut wie null vorbereitet und dann trotzdem zu guten Punkten kommt, oder?
Definitiv. Also ich glaube, wir können nie kurz reden, Benny. Deswegen war mir klar, dass das nichts wird mit kurzer Folge und Lückenfülle. Da kommt immer irgendwas bei raus.
Dann mache ich es jetzt trotzdem kurz, wünsche schönen Urlaub und dass sich die Forecast nochmal dreht bzw. entwickelt. Grüß den Alex und bis in ein paar Wochen dann, wenn wir wieder uns hier sehen. Wir haben auch Halde produziert schon, von daher dauert ein bisschen, bis wir uns wieder treffen.
Bis in ein paar Wochen und hoffentlich berichte ich dann von Wellen oder auch nicht.
Das ist auch mein Ziel und wir werden es sehen.
Ah ja, dieser Surf-Hype ist schon was Ätzendes. Ey, was die alle hier wollen, die Leute, Mann. Ey, die sollen gefälligst, warum müssen sich alle jetzt für Surfen interessieren, Mann, Kenny? Naja, Slater, mal ganz ehrlich, ne? Du hast es gerade gehört. Den Podcast wird es wahrscheinlich nicht geben, wenn es diese Surf-Hype nicht geben würde. Und dann wird es dich auch nicht geben, nämlich auch nicht. Immer drüber nachgedacht?
Ich eben nicht.
Naja, also jetzt nicht gerade, dass man der Menschheit damit Verbrechen angetan hätte, wenn es dich nicht geben würde im Line-Up, ne? Aber wieso jetzt? Bist du mich schon wieder Disney hier oder was? Disney will ich hier gar keinen. Keiner hier im Podcast möchte irgendjemanden Disney hier heute gelernt haben. Mal ausgenommen den Söder, der wird sich schon gedisst fühlen. Aber Spaß beiseite, angreifen tust du mich schon damit. Finde ich nicht gut. War eine Beleidigung. Ist mir aber auch egal, ich nehme einfach die nächste Welle auf, wenn du dran wärst. Pech gehabt, dass wir so viel labern. Sei dir gegönnt, Jude. Mach's gut.
Yeah!
free audio post-production by Alphonic.com.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.